Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze live.
Es ist Montagabend, 19 Uhr, das bedeutet höchste Eisenbahn für die Footballerei. Cool, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute machen wir mal einen kleinen Ausflug. Wir werden heute nicht monothematisch über die NFL sprechen, sondern wir werden über die ELF sprechen, die neue European League of Football. Das machen wir bei zunächst Clubhouse und aktuell Twitter Spaces schon eine ganze Weile. Mhm. Max, du bist immer dabei, so wie heute. Schön, dass du da bist, Max.
Moin Moin, freue mich, dass ich hier bin.
Und Daniel, du bist auch immer dabei auf Twitter Spaces und auch heute in der Live-Sendung dabei. Moin Daniel.
Moin.
Heute haben wir uns zum Anlass genommen, auch mal in unserer Live-Sendung über die ELF zu sprechen, weil da ist Crunch-Time. Heute in zwei Wochen hat das erste TV-Spiel zwischen den Hamburg Sea Devils und der Galaxy schon stattgefunden und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir zwei Hauptdarsteller aus der neuen Liga heute zu Gast haben. Zum einen Patrick Coach Esume, den Commissioner. Moin Patrick.
Moin die Herren.
Und Martin Hanselmann, Head Coach von Stuttgart Search. Moin Martin.
Hallo, grüßt euch.
Martin hat früher selbst lange als Quarterback gespielt bei den Rotenburg Knights, später dann Franken Knights, warst auch Head Coach der Franken Knights, warst Nationaltrainer, bist jetzt in der ELF. Zu dir kommen wir auf jeden Fall später noch ein bisschen ausführlicher, weil Patrick nicht ganz so lange Zeit hat. Deswegen eine Einstiegsfrage an dich, Patrick, als Commissioner. Jetzt ist es tatsächlich soweit. Deine Liga, nenne ich es mal, geht an den Start. Wie fühlt sich das an? Ist das surreal oder schon total real?
Nein, es ist definitiv ein merkwürdiges Gefühl. Gerade jetzt, wenn du anfängst, die Teams tatsächlich in Fleisch und Blut zu sehen auf dem Feld, man endlich wieder Football sehen kann. Ich glaube, so richtig bewusst geworden ist es mir, dass dieses 4 Jahre währende Projekt tatsächlich jetzt so gut wie fertig ist, als ich Köln gegen Frankfurt, das war unser erstes Combine Practice gesehen habe und ich auch endlich wieder seit langem mal Football auf dem Feld gesehen habe. Da war mir klar, überall die European League of Football Logos, Centurions, Galaxy, Trainer schreien, es wird gehittet, es wird gefangen, es wird geworben. Da wurde mir klar, oh shit, jetzt ist es soweit.
Wenn man so eine Liga aufbaut, hat man, glaube ich, eine ganze Menge Baustellen vor sich. Was sind denn so deine zwei Punkte, wo du sagst, okay, in dem Thema, da habe ich mir vorgestellt, dass wir es relativ locker umgesetzt kriegen, dann hat es aber doch irgendwie eine Menge Baustellen gegeben und wurde schwieriger. Und auf der anderen Seite, wo du gedacht hast, okay, das wird wahrscheinlich ein richtiges Brett werden, aber das haben wir dann relativ schnell und gut umgesetzt mit entsprechenden Leuten. Was sind so die beiden Punkte, wo du sagst, das war sehr schwer und das ging zum Glück relativ leicht?
Also ich glaube, was tatsächlich ein absurder Zeit- und Ressourcenfresser war, sind die ganzen License Agreements. Die sind heftig. Also das war schon ein dicker Riemen. Der Lizenzvertrag mit den Teams ist verdammt dick. Und also die Rules und Regulations, was da alles mit reingehört und reinfließt, das war schon beeindruckend und overwhelming, wie der Amerikaner so sagt. Aber auf der anderen Seite, wo ich gedacht habe, oh Mensch, das könnte interessant werden, war das Thema Officiating, was dann doch kein Problem war. Da war ich wirklich überrascht. Aber da ist natürlich Kurt Paulus, unser Head of Officiating, der mich sozusagen nach Bekanntgabe der Liga sofort angeschrieben hat und gesagt hat, hey, pass auf, wenn ihr Hilfe braucht, ich bin dabei, ehemaliger Präsident der Stuttgart Scorpions und ehemaliger Referee in der GFL, der hat sofort gesagt, ich finde das Projekt geil, ich bin dabei und organisiere das und stelle das auf die Beine. Und was soll ich sagen, Kurt hat ein unglaubliches Team versammelt aus Amerikanern, Deutschen, Polen, Tschechen, Österreicher, Spanier, die das jetzt tatsächlich für uns abbilden, für die Liga, unsere Ligaschiedsrichter sind. Und das war problemloser, als ich gedacht hätte. Und da bin ich mächtig stolz drauf und sehr dankbar, dass Kurt das für uns umgesetzt hat.
Ja, wir haben ja mit Kurz auch gesprochen, in unserem Clubhaus war es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt sogar noch, waren auch sehr beeindruckt von dem, was er erzählt hat, was er sich auf die Beine gestellt hat, weil es ja auch da natürlich ein paar Regeländerungen gibt und die natürlich auch entsprechend geschult werden müssen. Jetzt sind die Referees ja auch schon bei den ersten Scrimmages dabei gewesen. Wie haben die sich, sind die eher im Hintergrund geblieben? Hat das geklappt oder gab es da so ein paar Hiccups, wo du sagst, okay, da müssen wir noch ein bisschen nachlegen, gut, dass sie bei den Scrimmages schon mal dabei gewesen sind?
Ja, natürlich gab es Hiccups, genauso wie es im Coaching und im Spielfluss Hiccups gab nach so langer Zeit. Aber ansonsten muss ich sagen, war das relativ flüssig, weil am Ende des Tages ist Football immer noch Football. Es gibt und ich muss sagen, jetzt, seitdem Kurt da ist, weiß ich, wie wenig über Officiating weiß. Als ehemaliger Spieler und Trainer hat man wirklich nicht die richtige Ahnung davon. Aber eigentlich war das sehr, sehr flüssig. Natürlich gab es ein paar Hiccups hier und da, aber ansonsten muss ich schon sagen, dass es die Schiedsrichter sehr, sehr gut gemacht haben. Und die sind ja nicht nur bei den Combine Practices, sondern so mal. Ich weiß, dass bei Martin haben sie angemeldet, da sind sie auch super beim Training. Also jede Möglichkeit, die wir haben, nutzen wir, um unsere Schiedsrichter tatsächlich in irgendeiner Form Coaching Möglichkeit zu geben. Sag mal, höre ich da irgendwie eine Küche im Hintergrund? Oder?
Nee, ich glaube, das ist Martin, oder?
Nee, bei mir ist nicht.
Achso, okay. Martin, nein, das zwischendurch halt ein bisschen. Ne? So eine Zeit muss man effektiv nutzen, ne?
Ja, nee.
Ah, kocht noch.
Ihr wisst ja, wir machen das Ganze nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch. Also wenn ihr eine Frage habt rund um den bevorstehenden ELF-Start, dann schreibt es hier bei YouTube oder Twitch in den Chat. Wir haben da ein Auge drauf und leiten es gerne weiter. Das ist eure Chance, jetzt aus erster Hand Infos über diese Liga zu bekommen, über die neue Liga. Noch eine Frage an dich, Patrick, aber vielleicht kannst du auch was dazu sagen. Martin, Daniel und ich hatten die Chance, am Samstag bei diesem Scrimmage zwischen den Sea Devils und Thunder dabei zu sein und wir waren wirklich positiv angetan von dem Feuer, was da geherrscht hat. Also man hat richtig gemerkt, die Jungs scharren mit den Hufen, die wollen sich beweisen, die wollen sich zeigen, die haben Bock, Football zu spielen. Du, Patrick, musstest auch einmal oder bist aufs Spielfeld gegangen und hast mit den Schiedsrichtern gesprochen. Ist es das, was du sehen willst, oder war das sogar schon eins drüber so ein bisschen am vergangenen Sonnabend?
Ja, auf der einen Seite willst du natürlich genau das sehen, dieses Feuer und diesen Enthusiasmus. Das habe ich auch erwartet. Klar, wie gesagt, wenn du anderthalb Jahre kein Football spielst und dann losgelassen wirst, natürlich, und die Spieler kennen sich natürlich auch alle, Hamburg und Berlin, dann war es klar, dass es da ein bisschen itchy wird. Ich habe dann nochmal daran erinnert, dass wir als Liga tatsächlich auch gesund starten wollen und mit voller Rosterstärke auf beiden Seiten in die Liga starten, dass sie doch bitte nicht vergessen sollen, dass sie sich ja nochmal in der Regular Season zweimal sehen werden. Aber ansonsten muss ich sagen, ich war positiv angetan von der Spielstärke. Viele fragen, hey, wie stark ist die ELF? Ist sie so wie die GFL 2, GFL 1? Ich glaube, nachdem, wenn man das gesehen hat, hat man keine Fragen mehr.
Wie ist das bei dir, Martin, in Stuttgart? Musst du deine Jungs auch bremsen?
Ja, wir hatten bei dem Combine Practice mit Frankfurt schon auch Hitze im Combine. Wir haben dann Zapp gemacht. Wir mussten ja noch ein bisschen aufpassen. Wir haben alles nur Upper gespielt. Und da ging es dann schon auch mal. Klar haben sich die genommen und da hat sich keiner irgendwie versteckt. Aber ist klar, nach eineinhalb Jahren kein Football und dann haben wir es das erste Mal von der Leine gelassen. Da ist Musik drin, klar. Aber wir haben es gut gehandelt, die Leute haben es gut gehandelt. Der Coach Kössling und ich, wir wussten, dass sowas kommen wird. Und die Schiedsrichter haben es auch sehr souverän gemacht. Die waren relativ gelassen bei der ganzen Geschichte, haben es auch laufen lassen mal. Und die Spieler haben es dann sehr professionell auch abgespielt alles.
Wirklich schön, Football zu sehen, einmal so seitlich, jetzt ein bisschen Daniel. Coach, vielleicht aber in deine Richtung nochmal die Frage, wie sieht denn aktuell eure Vorbereitung aus? Du hast am Samstag ganz kurz gesagt, hey, super viel zu tun, super viel Action gerade noch. Was liegt bei euch gerade noch an? Was für Themen sind das? Ist das Corona und die Fan-Thematik für den ersten Spieltag? Oder was habt ihr noch an Themen, die gerade bei euch auf dem Tisch liegen für die letzten zwei Wochen?
Ja, das meiste ist tatsächlich geregelt, aber der Teufel liegt wie immer im Detail, so Kleinigkeiten. Auf Franchise-Seite, womit ich ja wenig zu tun habe, ist natürlich diese ganze Game Day Operation, ist noch eine Frage Corona oder Covid-Hygienekonzept, Fans, wie viele, sind es 650, sind es 1000, all solche Geschichten, wie sind die Inzidenzzahlen. Ligaseitig ist unser Head of Football Operation Frank jetzt gerade in Polen und fährt gerade von Wrocław, war zur VB, hat sich das Stadion angeguckt, weil auch das wird ja zensiert, alles im Stadion. Danach fährt er noch weiter, er ist jetzt gerade auf dem Weg nach Berlin, guckt sich morgen in Berlin mehrere Stadien an, weil unser Berliner Franchise ja tatsächlich in zwei oder drei Stadien spielen wird im ersten Jahr, zumindest in zwei. Insofern, da ist eine Menge Arbeit, gerade was auch nochmal Spielerlizenzierung und so weiter und so fort betrifft. Da gibt es auch eine Menge Arbeit. Das sind kleine Detailsachen, wo man eigentlich sagt, ja gut, das macht sich mal schnell, aber ich glaube, Martin kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass gerade solche Kleinigkeiten wie Spielerlizenz, das ist halt doch eine Menge Aufwand für beide Seiten, Franchise und Liga.
Ja.
Aber ganz, ganz spannend, vielleicht nochmal aus unserer Sicht, weil man sieht dich und Željko Krajicer regelmäßig ja auch auf YouTube als Commissioner und als Liga-Owner. Kannst du mal erzählen, was die Aufgabenteilung da ist? Also wofür seid ihr gegenseitig verantwortlich? Was macht ihr? Wie sprecht ihr euch ab? Das ist ja schon einfach schon ein eingespieltes Team aus ProSieben-Zeiten wahrscheinlich, oder?
Ja, in der Tat. Also das ist... Das war Love on the First Sight, kann man fast sagen, als wir uns schon vor Jahren kennengelernt haben. Er als CEO von ProSiebenSat.1 und ich nur als kleiner Experte. Wir kamen beide aus Hamburg, haben dann festgestellt, Krajicer, Max kann sich wahrscheinlich auch noch erinnern, zu unserer blutenden Zeit bei OK Radio. Noch davor in meiner Kindheit bin ich in St. Pauli Altona aufgewachsen, war im Taiyo Sportcenter, habe da Judo gemacht. Er war Karate-Trainer. Also wir hatten sofort Gemeinsamkeiten im Gespräch und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn du so eng zusammenarbeitest. Wir sind beide Shareholder der European League of Football GmbH und die Aufteilung ist ganz klar, dass Željko der Geschäftsführer Business ist, da stecke ich mich nicht rein, da ist er der Experte, alles, was auf der Business-Seite passiert, vertraue ich ihm blind, weil ich nenne ihn den Business-Weltmeister und ich glaube, das sieht man auch, was im ersten Jahr passiert mit der OTT-Plattform, wie die Produktion aussieht. Wir haben ja schon Social Media mal so ein paar Sachen gezeigt, wie die Generalprobe aussah mit Virtual Reality und all solche Geschichten. Ich kümmere mich um die sportliche Seite und auch um Expansion durch meine Kontakte im Football in aller Herren Länder. Insofern, das ist die Aufteilung. Business ist Željko, Sport bin ich. Und wir tauschen uns natürlich jeden Tag aus. Vergeht kein Tag, wo wir nicht irgendwie ein paar Mal telefonieren. Aber so ist das halt, wenn man so ein Projekt anschieben will.
Was die Community doll interessiert, das sehe ich hier in den Kommentaren, ist zum einen Tickets. Also aus Berlin kommt die Frage, wann kann ich mir endlich Tickets holen? Die Frage aus Frankfurt rund um die Galaxy war ähnlich. Und wird es eine Party rund ums Spiel geben? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
Also zur letzten Frage kann ich sagen, ja, es wird eine Party drumherum geben bei allen Teams. Das ist die Philosophie. Wir kennen es noch aus einer früheren Zeit, diese Power Party. Das ist natürlich unter Covid-Bedingungen nicht so einfach. Aber wann die Tickets online gehen in den verschiedenen Franchises, da bin ich natürlich der falsche Ansprechpartner, weil das machen ja die Franchises alleine. Weil ich glaube, viele vergessen, dass jedes Franchise ist eine eigenständige Kapitalgesellschaft mit eigenständigen Shareholdern, die mit uns sozusagen eine enge Zusammenarbeit und Lizenzvertrag haben. Aber es sind immer noch eigene Unternehmen. Insofern, natürlich sind wir in der Kommunikation, arbeiten ganz eng zusammen. Aber wann Tickets online gehen, zu welchem Preis und so, da sind natürlich die Teams alle selber gefragt, das zu entscheiden. Und hängt natürlich dann auch davon ab, wie viel darfst du ein Stadion lassen, was ist mit deinem Hygienekonzept, da kann ich leider wenig zu sagen.
Fagus fragt unter anderem, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen, das Thema Stats, das hatten wir gestern auf Twitter Spaces auch, dass man in der oder aus der GFL jetzt wenig Stats bekommen hat von den vergangenen Spielen. Wie werdet ihr Stats aufbereiten? Wird das ein großer Pfeiler sein?
Ja, auf jeden Fall. Also alles, was an Daten in der European League of Football generiert wird, ist für uns ganz, ganz wichtig. Stats ist natürlich ein großer Teil davon. Im Jahr 1 werden wir sicherlich bei Event-Stats bleiben, sprich tatsächlich Ergebnis, und dann das typische Gamebook, was ist da drin, Team Leader, Statistical, Individual Leader, das alles wird direkt nach dem Spiel online sein, direkt auf die Website gehen. Auf der Website wird es sowas wie einen Ticker geben, dass du immer up to date bist und auch alle League Leader, sowas ist alles auf der Website. Ich würde fast sagen, fast instantly. Das war für uns ein großer Fokuspunkt, weil wir kennen es alle aus dem Football. Du gehst auf eine Website, findest keine Ergebnisse, findest keinen Roster, all solche Geschichten. Mit Tag 1 der Saison, wenn es dann am 19. losgeht, soll alles bereit sein und alles ready to go sein. Und Statistiken spielen natürlich eine große Rolle, weil bei so einem, sag ich mal, strategielastigen Spiel wie Football sind Stats das, was die Fans sehen wollen.
Jetzt haben wir ja schon auf Social Media ein paar Bilder gesehen. Coach Izume hinter der Kamera. Werden wir denn auch Coach Izume vor der Kamera sehen?
Ich bin garantiert nicht hinter der Kamera. Das hey, kannst du dich mal hinter die Kamera stellen und blöd aussehen? So, blöd aussehen kann ich. Sagt der eine oder andere. Insofern, also vor der Kamera in Bezug auf European League of Football nicht, weil ich habe am Game Day einfach ist zu viel los, weil das ist auch komisch, du kannst nicht deine eigene Liga, deine eigenen Spiele moderieren. Wie gesagt, außerdem ist auch gar nicht die Zeit dazu. Ich muss mir natürlich auch um Gäste, die potenziell kommen, Franchises, die im nächsten Jahr teilnehmen, andere Gäste, Sponsoren, Partner, Kontakte pflegen, dafür da sein. Und am Ende des Tages bin ich ein Football-Coach. Wenn das Spiel losgeht, muss ich ein bisschen Smalltalk machen, aber dann werde ich ziemlich unten am Feldrand sein, weil ich sehe, was da passiert. Ich will das Produkt sehen, ich will das Spiel sehen. Aber vor der Kamera werde ich in Bezug auf ELF nicht sein. Außer mal jemand will mich fragen als Commissioner, dann stehe ich natürlich Rede und Antwort.
Mal eine Frage, weil du es gerade gesagt hast, das Produkt sehen. Ich finde es ganz spannend, dass alle anderen deutschen Ligen bisher immer einfach eine Sportliga waren. Du hast es selbst gesagt in deiner Ansprache an die Spieler, this is not a ghetto league, this is a TV product. Für mich war es immer am Anfang ein bisschen das Verständnis, ihr wollt ein Entertainment-Produkt schaffen, was Football als Basis hat, aber natürlich mehr macht, was ihr auch daran gemacht habt. Ist das das, wo ihr hinkommen wollt? Die ELF ist ein Entertainment-Produkt, was im Fernsehen, aber auch vor Ort im Stadion funktioniert?
Ich habe leider den Rest nicht verstanden, weil ich habe hier irgendwie ich weiß nicht, woher Sie kommen.
Wir hören Sie auch, von daher, also am Ende geht es...
Noch mal den letzten Teil der Frage habe ich leider gar nicht gehört.
Genau, also die Frage war eher, ist die ELF ein Entertainment-Produkt? Ist es am Ende nicht mehr so stark sozusagen nur eine Sportliga, sondern ein Entertainment-Produkt, was im Fernsehen funktionieren soll und was eben dort vor Ort funktionieren soll, mit Party, mit allem drumherum? Also habt ihr den Fokus geändert?
Also der Fokus ist immer, der Hauptfokus ist der Sport. Die XFL mit komischen Anstoßregularien oder so ein Quatsch, das nicht. Der Fokus ist immer zuallererst der kredibile Sport. Aber dann darüber hinaus haben wir natürlich als Vorbild auch ein bisschen die NFL, die tatsächlich viel Insights um das Spiel, vor dem Spiel, nach dem Spiel, während dem Spiel liefert, was ja eigentlich die NFL so sehenswert macht, neben natürlich der Tatsache, dass du auf allerhöchstem Niveau Sport siehst. Aber wir gucken gerne die Berichte, die Vorberichterstattung. Wir wälzen uns in Statistiken, Fantasy-Football und auch, sag ich mal, das ganze Zinnober im Vorwege beim Super Bowl, die Halftime-Show. Das ist alles Teil des Ganzen. Das gehört zu dem Produkt professionalisierter Football dazu. Deshalb gibt es bei uns in der Liga auch ein Head of Entertainment und Music. Das macht dann Nico von Backspin. Also der Fokus liegt natürlich immer auf dem Sport zuerst. Aber danach kommt ganz schnell auch, sag ich mal, der Erlebnis, der Entertainment-Faktor, der uns natürlich wichtig ist.
Eine Frage, die auch immer wieder kommt, da frage ich auch aus einem Interesse, weil ich so ein kleiner Leipzig-Kings-Fanboy bin. Kannst du ein bisschen was über Leipzig erzählen, wer dahinter steckt und welche Frage auch immer wieder kommt, ist die Frage der Expansion. Kannst du schon so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, welche Mannschaften denn eventuell so ab 2022, 2023 noch dazustoßen sollen?
Also, um mal mit der letzten Frage zu beginnen. Natürlich sind die Gespräche sehr intensiv und schon sehr, sehr konkret mit diversen Franchises in großen Städten, in großen Märkten. Genauer kann ich jetzt nicht drauf eingehen, aber da sind wir schon überraschend weit, muss ich tatsächlich sagen, hätte ich so auch nicht erwartet. Aber ihr werdet verstehen, dass ich da nicht ins Detail gehen kann, nicht jetzt. Die andere Frage war, du bist Leipzig-Fan und wolltest jetzt was wissen in Bezug auf Leipzig?
Na, ich bin ja einfach zu haben. Ich mag das Logo, ich mag die Farben und ich bin verliebt in den japanischen Wide Receiver, Yoshi Umi, finde ich großartig. Und wir versuchen ja wirklich schon seit Wochen alle Teams abzubilden bei Twitter Spaces, haben auch alle bis auf Leipzig, weil wir da irgendwie noch so keinen Ansprechpartner haben und nicht wissen, wer dahinter steckt. Da gab es ja auch nochmal einen Wechsel und hier in den Kommentaren wird halt auch gefragt, wer steckt hinter Leipzig? Das ist noch so die große Unbekannte irgendwie in der ELF.
Kannst du da ein bisschen was sagen? Erstmal gab es keinen Wechsel. Dann habe ich hier in den Kommentaren gesehen, Leipzig hat kein Team. Leipzig hat ein Team und verdammt gutes sogar. Habe es mit eigenen Augen gesehen. Also es gab keinen Wechsel in Ownership oder in der Führung dieses Franchises. Leipzig hat ein Team, was ziemlich gut aufgestellt ist und nicht nur aus Spielern, die nicht aus Leipzig kommen, sondern auch tatsächlich aus der Region. Ansonsten, wenn ihr tatsächlich jemanden aus Leipzig mal vor die Kamera haben wollt, dann sagt Bescheid, dann verrate ich euch gerne.
Okay, super.
Ja, super.
Da kommen wir bestimmt drauf zurück.
Also für Kutsche brauchen wir auf jeden Fall so ein Umi-Trikot.
Ja, ne? Genau.
Also das wäre großartig, wenn wir das kriegen würden. Da würden wir jemanden sehr glücklich machen. Aber das ist sowieso ein Garant dafür, dass du Fan von Teams bist, die sehr erfolgreich Football spielen.
Ja, die Jaguars werden den Super Bowl gewinnen. Mark my words.
Mark my words.
Kooperation innernational, innerdeutsch wird auch immer wieder gefragt, Patrick. Kannst du da was zu sagen, wie es vielleicht auch ist, die deutsche Football-Jugend perspektivisch zu stärken, ob es einen Austausch nochmal spezifischer mit der GFL geben wird? Gibt es da einen Stand, über den du sprechen kannst?
Also Austausch mit dem lokalen Football betreiben wir zum Beispiel, um mal zu deinem Lieblingsteam zu kommen, die Leipzig Kings, die sind sehr eng verbandelt mit den Leipzig Lions, haben eine sehr gute Beziehung mit den Leipzig Hawks. Da wird sehr eng zusammengearbeitet hier in Hamburg. Die Cedars arbeiten und die Liga arbeitet mit dem kompletten Hamburger Verband zusammen, worüber ich natürlich sehr, sehr glücklich bin. In Köln sind es die Falcons und auch in anderen Städten ist es ähnlich. Natürlich sind wir da noch nicht da, wo wir sein wollen, aber unser Fokus ist natürlich immer tatsächlich dort, wo wir lokal vertreten sind, tatsächlich der Basis, und das ist der Jugendfootball, was zurückzugeben. Und tatsächlich dann auch da, wo wir vor Ort sind. Und nicht ganz oben irgendwas reinzukippen, weil dann weißt du nicht, was unten ankommt. Deshalb, da wo wir sind, da werden wir uns involvieren. Involvieren wir uns zum Beispiel in Hamburg, stricken wir jetzt mit dem Hamburger Verband an einem Junior Player Development Programm für den Sommer, damit wir unsere Reichweite nutzen, der European League of Football, unsere Local Heroes, Kasim Ebali, unsere Star, Quarterback, Running Back, wie sie alle heißen, um tatsächlich ein Jugendcamp zu generieren für Kids, die noch nie gespielt haben, damit Kids in die Vereine gehen. Weil wir sind ja bei der European League of Football, auch wenn wir für viele der Antichrist sind, haben wir natürlich verstanden, dass wir die Basis füttern müssen, damit oben was rauskommt. So, und das machen wir, das ist für uns der Weg, den wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, tatsächlich dafür zu sorgen, dass dort, wo wir vor Ort sind, dass da massiv die Kids in die Vereine getrieben werden und wir lokale Jugendteams unterstützen, damit am Ende mittelfristig dann irgendwann auch mal Local Hero durch die European League of Football tatsächlich auch ins Pathway-Programm geht oder vielleicht ans College, weil die Spieler müssen ja auch nicht unbedingt erst in unsere Liga gehen und dann ins Pathway-Programm. Wir sind happy über jeden deutschen oder europäischen Spieler, der sofort ans College geht und wenn es nicht in der NFL sein soll, nochmal zurückkommt, um dann ins Pathway-Programm zu gehen, so wie zum Beispiel Jakob Johnson es gemacht hat, ist zurückgekommen nach Stuttgart und ist dann ins Pathway-Programm gegangen. Insofern, das ist unsere Vorangehensweise in Jahr 1 in Bezug auf Jugendförderung und wie wir uns involvieren wollen.
Ich habe die Uhr im Blick, Patrick. Deswegen letzte Frage an dich. Du hast ja gleich noch einen Anschlusstermin. Vielleicht ist nicht ganz einfach, aber vielleicht schaffst du es in 2, 3 Sätzen zu beantworten. Worauf können sich die deutschen Football-Fans und auch die polnischen und spanischen natürlich speziell freuen? Was kommt da mit der ELF auf die Football-Fans zu? Warum sollten sie ins Stadion gehen und auch die Spiele im TV schauen?
Weil wir international großen Football sehen werden. Ich glaube, Max und ich haben zusammen gespielt. Ich glaube, Max wird es bestätigen, die großen, geilen Spiele waren immer die Eurobowl-Spiele gegen Dino damals, als er mit den Italienern hier raufgekommen ist. Oder wenn wir Aix-en-Provence, Paris Flash gespielt haben. Das sind die großen Spiele. So, wenn du international spielst, wenn du nach Barcelona fährst oder wenn du nach Polen fährst und du weißt, hey, die Mannschaft da drüben ist genauso professionell strukturiert wie die eigene und du weißt, es gibt eigentlich kein Team, wo du hinfährst und dann rutschst du mal kurz rüber. Das gibt es in der European League of Football nicht. Und darauf können sich die Fans freuen, dass es Football auf allerhöchster Ebene gibt, nicht nur im Stadion, sondern dann auch am Bildschirm, professionell und in Hochglanz aufbereitet mit Line of Scrimmage, virtuell First Down Linie virtuell, virtuelle Grafiken, Statistik in Real Time und geile Kameraführung, professionelle Kamera- und TV-Produktion, damit das Produkt auch mit super Slow-Mo geil aussieht und dass du nicht anguckst und sagst, Mensch, das sieht aus, als hätte jemand mit der Handycam ein Training in der vierten Liga gefilmt.
Wunderbar. Patrick, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst heute. Viel Kraft für die nächsten Tage, weil da kommt sicherlich noch viel Arbeit auf dich zu, so im Endspurt.
Bestimmt.
Und gutes Gelingen. Wir wollen auf jeden Fall am 20. Juni im Stadion an der Hohe Luft vorbeischauen und schauen uns das Spiel an.
Also Männer, macht's gut. Seid nett zu Martin. Und Martin, wir sehen uns und hören uns.
Wir sehen uns.
Tschüss.
Ciao. Ciao, Patrick. Dankeschön. Vielleicht daran angeknüpft, Martin, die Frage an dich. Ich hatte es ja so ein bisschen einleitend gesagt, du bist schon Jahrzehnte, kann man sagen, im deutschen Football unterwegs, als Spieler, als Trainer, auch deutscher Nationaltrainer gewesen. Was macht für dich den Reiz der ELF aus?
Ja, ich glaube, es ist natürlich nicht einfach zu beantworten, aber das Wichtigste für mich war eigentlich, es ist so für einen europäischen Trainer ja auch mal ein Traum zu sagen, ich habe hier jetzt professionellere Bedingungen. Ich muss halt immer Rücksicht darauf nehmen, dass der Spieler jetzt vielleicht doch in Urlaub fährt mit seiner Freundin während der Saison, sondern dass wir klare Regeln haben, die eingehalten werden. Ich merke auch, dass das Coaching sich verändert hat. Wird härter, man wird etwas konsequenter in vielen Dingen. Und der Reiz war einfach mal so, den nächsten Schritt zu machen, den die Kollegen in den USA einfach auch haben, zu sagen, ja, ich habe jetzt da mal für 5 Monate eine Mannschaft, die ich relativ schnell auf ein Level bringen muss, um auch wirklich zu competen in dieser Liga.
Wie ist denn das? Also Max, Daniel und ich und Caro, die auch zur Twitter Spaces Kombo gehört haben, auch immer wieder gefragt, also Corona-bedingt konntet ihr ja nur sehr spät einsteigen. Also das war wahrscheinlich auch eine Herausforderung für dich als Coach, der aber jahrelange Erfahrung auch schon hatte. Eine ganz neue Situation, oder?
Ja, es war eine ganz neue Situation. Und man muss auch ganz klar sagen, ich glaube, in der NFL waren es 4-mal so viele Verletzungen wie normal durch diese verkürzte Vorbereitung. Und auch bei uns, also wenn ich mit Kollegen spreche, ist es so, dass wir sehr viele muskuläre Verletzungen haben, kleine Verletzungen, nichts, wo man sagt, oh, das ist jetzt ein Riesending. Aber es zieht sich halt. Ne? So ein Muskelfaserriss, der dauert eben wieder 4, 5 Wochen, bis der Spieler fit wird. Und die Zeit haben wir nicht. Also das war schon eine Herausforderung und ist auch spannend zu sehen. Wir haben eine lange Liste mit Leuten, die eben da eine Blessur haben, die da eine Zerrung haben. Und wir versuchen die eben mit unserem medizinischen Stab jetzt relativ schnell fit zu bekommen.
Trainer, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre. Wir haben schon viel zusammen erlebt. Wir sind Europameister geworden gemeinsam. 2001 muss das gewesen sein. Ne?
Ja.
Dann haben wir, 2003 konnte ich leider nicht dabei sein, weil ich mich da verletzt hatte, eine Woche vor der Weltmeisterschaft. Aber wir haben danach noch die World Games zusammen gemacht und nochmal eine Europameisterschaft. Ja. Das war so ein Doppelpack. Ne? Ja. Also ich erinnere mich sehr, sehr gerne an die Zeit zurück und bin ganz großer Fan von dir, größten Respekt von dir als Trainer. Wie du hast ja schon gesagt, dass das Coaching sich so ein bisschen anpasst. Wie würdest du dich denn selber, wie empfindest du dich selber als Trainer, deine Entwicklung und auf dem Niveau, auf dem du dich jetzt bewegst? Musst du viel selber machen? Kannst du gut delegieren die Sachen? Also ich merke das auch selber beim Coaching immer, wenn man Jungs an seiner Seite hat, die du vielleicht auch jahrelang selber gecoacht hast, die deine Sprache sprechen, die deinen Weg mit dir gehen, dann kann man auch viel loslassen und ist auch wesentlich entspannter. Wie fühlst du das jetzt für dich als Person, Martin Hansemann?
Naja, ich muss sagen, Max, wenn ich jetzt so die Zeit nehme, ne, zwischen 2000 und jetzt sind ja 20 Jahre vergangen, ich empfinde schon, dass ich souveräner geworden bin, also in allem. Du hast natürlich auch viel mehr Wissen jetzt nochmal, das du mit dir trägst. Aber es ist schon so, und ich spüre das auch, und auch meine Trainerkollegen, der Andy Meyer, unser Defense Coordinator, mit dem ich ja jetzt schon eine langjährige Zusammenarbeit verbinde, der merkt es auch, dass ich jetzt natürlich wieder nervöser werde, dass ich jetzt anfange, angespannter zu werden. Und das macht sich von Practice zu Practice, wird es jetzt mehr. Auch die Spieler merken, jetzt ist er nicht mehr so lustig, da ist jetzt irgendwie was da. Und du versuchst natürlich, und das hat sich, das ist geblieben, genauso wie vor 20 Jahren noch, diese Anspannung, das Excitement für das Spiel. Die Installation war natürlich knapp, prägnant, fast schon ein bisschen zu vergleichen mit der Nationalmannschaft, dass man sagt, wir müssen jetzt dieses Minimalprodukt da reinkriegen, relativ gut, und dann wird eben von Woche zu Woche wieder weiter aufgebaut, um dann zu sagen, hey, die Plays werden installiert, dann von Woche zu Woche auf den Gegner zugeschnitten, das wird noch dazukommen. Aber natürlich haben wir jetzt nicht innerhalb von 6 Wochen ein komplettes Playbook installieren können, sondern das ist eine andere Version, aber genauso intensiv, würde ich sagen.
Was wir alle noch nicht so richtig einschätzen können, wir haben ja alle noch nicht viel gesehen, ist die sportliche Qualität. Jetzt bist du seit Jahrzehnten im deutschen Football unterwegs. Kannst du so ein bisschen beschreiben, was die Zuschauer da sehen werden in 2 Wochen? Ist das Niveau oberhalb oder ein bisschen unterhalb der GFL einzuordnen? Also kannst du das so ein bisschen versuchen zu greifen?
Ja, wir sprechen im Trainerstab natürlich auch immer. Man hört es ja immer, ja, das Produkt und das wird jetzt nicht so toll und das ist ja Drittliganiveau. Es ist schwer einzuordnen, weil wir eben seit 1,5 Jahren kein Football mehr haben. Ich habe jetzt die ersten GFL-Spiele gesehen und glaube, die waren vor 2 Jahren auch besser. Und höher. Dieses Covid und diese Pandemie hat Federn gelassen bei allen. Ich kann es nicht wirklich einschätzen. Ich denke, dass wir auf GFL-Niveau sind. Ich glaube nicht, dass wir jetzt Deutscher Meister spielen sofort, aber ich glaube, dass die Liga insgesamt einfach alle Mannschaften auf GFL-Niveau sind und wir vielleicht und hoffentlich spannende Spiele zeigen können. Ich denke, das ist das, was der Zuschauer wirklich erwarten kann. Spannende Spiele. Und wenn ich so im Kollegenkreis gucke, das sind ja alles tolle Footballtrainer, die wir da sehen, auch bei den anderen Mannschaften, die wissen, was sie tun. Und ich glaube schon, dass wir guten Football sehen werden, der auf hohem Niveau ist.
Vielleicht eine Frage nochmal aus der Community heraus. Stefan Heix, der scheint mit dir mal, weil so ein Spieler war oder ein anderer Trainer, fragt, ob du noch Ugly T-Shirt Contests machst und wieso er nie mit den Panthers gewonnen hat. Kannst du auch so sagen?
Ja, Stefan, hallo. Nein, haben wir nicht gemacht. Also bis jetzt haben wir den noch nicht gemacht. Ich bin momentan da noch ein bisschen zu aufgeregt. Mal gucken, ob wir es noch hinkriegen vor dem ersten Spiel. Und offensichtlich erklären, war das Shirt ist einfach nicht so irre. Ne?
Muss jeder Spieler im Ugly T-Shirt kommen und es gibt einen Gewinner oder was passiert da?
Ja, wir machen so ein Jahr. Ich mache einmal im Jahr so ein Ugly T-Shirt Contest und dann kommt jeder Spieler im hässlichsten T-Shirt, das er zu Hause hat. Ist ganz witzig, ich habe das von einem Manager von Electrolux aus Schweden bekommen. Der macht das einmal im Monat, dass seine Mitarbeiter im hässlichsten T-Shirt ins Büro kommen müssen, das sie haben. Und ich habe das übernommen, weil ich es eine witzige Idee fand. Und es hat auch immer, es führt immer zu unglaublichen Lachen und Belustigung und nimmt natürlich auch Spannung aus dem, was wir tun als Trainer. Ja, so machen wir das eben. Und dann wird eben das beste oder das hässliche T-Shirt prämiert.
Du hast es auch angesprochen, GFL-Start war am Wochenende. Die Scorpions sind mächtig unter die Räder gekommen. Verständlich, weil vielleicht kannst du da auch noch mal was zu sagen. Also euer Kader besteht ja hauptsächlich aus ehemaligen Scorpion-Spielern. Wie beobachtest du das? Macht dich das traurig? Das hat da auch jemand gefragt. Also ob du da
Natürlich macht mich die ganze Situation traurig. Die Scorpions sind ein toller Verein, seit 39 Jahren im deutschen Football. Und das ist natürlich eine Sache. Wir wollten das ja auch wirklich sehr gerne gemeinsam machen. Wir wollten nicht da eine Trennung herbeiführen. Die Mitglieder haben dann anders entschieden. Dann ist es eben so. Damit muss man leben. Wir haben das, nachdem es immer wieder gesagt wird, hier, wir haben so viele Spieler und ja, wir haben schon einige, aber es ist nicht die Hälfte der Spieler. Also es ist nicht so, dass wir ein gesamtes Team damit übernommen haben. Wir haben in unserem Kader circa 20, also maximal 20 Spieler von den Scorpions, sodass die Mannschaft so im Großen und Ganzen eigentlich schon auch stabil ist. Aber ja, es macht einen schon traurig, das zu sehen, weil ich glaube, dass wir hier gemeinsam ein tolles Produkt auf die Beine gestellt hätten. Ich habe ja auch mal einen offenen Brief veröffentlicht. Ich bin derjenige, der eigentlich sagt, man sollte es zusammen machen, mit dem AFVD zusammen, aber es ist schwierig. Es ist schwierig und ich verstehe, dass man irgendwann mal sagt, nee, jetzt müssen wir das anders machen. Und so ist es halt und jetzt leben wir damit. Wir gehen unseren Weg, der AFVD geht seinen Weg und man kann da sicherlich eine Koexistenz zusammenfinden.
Aber wenn dann Stuttgart Search den ersten ELF Bowl gewonnen hat, dann könnte man doch ein kleines Spielchen gegen den deutschen Meister spielen, der ein paar Wochen später ausgetragen wird. Also
das ist ein anderes Spiel, das ist genau nach dem Konzept entstanden.
Ja, es gibt eine andere Liga, die das so ähnlich gemacht hat. Da haben wir schön Boulevard drüber gemacht, da haben wir drüber gesprochen. Da wärst du doch sicherlich nicht abgeneigt, oder?
Nein, sicherlich nicht. Wäre doch eine spannende Geschichte, wäre eine spannende Sache. Warum nicht? Warum nicht?
Ihr startet auch in zwei Wochen in die Saison. Erzähl doch mal konkret ein bisschen was über deine Truppe. Auf wen sollte man deiner Meinung nach verstärkt ein Auge haben? Was habt ihr für ein Quarterback? Wer kommt da aus dem Backfield? Kannst du da ein bisschen was erzählen und Tipps geben, auf wen man achten sollte?
Wir haben tatsächlich die Situation, dass wir mit unseren vier Imports loslegen. Der Jacob Wright, der Quarterback, ist sehr agil, also gefällt mir sehr gut, was er da zaubert für uns. In der Defense ist der Linebacker Dale Warren, jemand, der mit CFL-Erfahrung zu uns kommt. Sicherlich jemand, der in der Verteidigung auch dominieren kann und ein hohes Footballwissen hat. Und dann haben wir noch den David Mesa, der eigentlich Tight End ist, jetzt in der Defense spielt. Das ist so ein Multitalent, der auch ein NFL-Workout hat und Carroll kommt, College, Drittliga-College, aber ein wirklich sehr agiler Spieler. Unser Running Back hat sich leider verletzt, der Joshua Tapscott. Da wissen wir noch nicht, ob es eine Saison aus wird. Das sieht nicht gut aus, war eine ganz blöde Sache. Da müssen wir sehen und da wird die Informationen werden dann da rausgehen, sobald wir da medizinisch ein bisschen mehr wissen. Das ist eine ganz blöde Geschichte gewesen. Ansonsten haben wir an deutschen Spielern junge Talente, die für uns spielen. Der Sam Shannon, der Running Back, sehr agiler Spieler, der uns gut gefällt. Bei den Wide Receivers haben wir ein paar erfahrene Leute, der Fabian Weigel, der tatsächlich auch von den Scorpions kommt, der schon viele Jahre Football hat und der einfach gesagt hat, ich möchte jetzt nochmal so am Ende die Karriere in einer richtig professionalisierten Liga machen. Da freue ich mich drauf, dass der Fabian bei uns spielt. Dann haben wir auch ein paar junge Wilde, die wir bei uns haben. Der Paul Steigerwald ist jung, groß, also hat den Frame, kommt von einer anderen Mannschaft, auch aus der unteren Liga zu uns. Also da kann man schon viel sehen. Unser Defense Backfield macht viel Freude. Die sind sehr gut eingespielt. Da haben wir den Marcel Dabo, der sich als junges Talent, als 19-Jähriger wirklich super heraustut, ein Wahnsinnsathlet. Ich habe ja auch lange den Marc Nechocha trainiert, der hier aus meiner Heimatstadt kommt. Und der hatte damals die gleichen Werte, so ähnliche Werte. Und das sind Top-Athleten. Und da freue ich mich schon drauf, was der Marcel auf dem Platz dann abliefern wird. Der ist sicherlich jemand, auf den wir achten werden und auf den man achten kann.
Eine Frage aus der Community, gerade Fagus fragt, wie viel Zeit haben die Spieler denn zum Trainieren? Ich finde es ganz spannend, mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie oft in der Woche trainiert ihr? Es gibt einen Unterschied zwischen den Imports und den normalen, also den normalen deutschen oder europäischen Spielern. Haben die feste Trainingszeiten? Wie viel Workout machen die nebenbei? Kannst du mal ein Gefühl dafür geben, wie so der Aufwand, der für die Spieler dahinter steckt?
Also wir gehen davon aus, dass jeder Spieler in der Woche circa 16 bis 20 Stunden Training haben sollte. Das ist so das, was wir als Minimum ansehen. Wir machen keinen Unterschied zwischen Importspielern und Homegrown-Spieler. Es ist das Gleiche. Das Einzige ist eben, dass man bei Leuten, die studieren, wenn die eine Prüfung haben oder wenn irgendwas anliegt, dass wir dann natürlich mehr ein Auge zudrücken, als es bei anderen, die wenn dann sagen, Coach, ich wohne eine Stunde weg vom Trainingsplatz, ich komme immer so spät, und dann sage ich, du hast den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als einfach nur zu dem Zeitpunkt da zu sein, und es ist machbar. Also da ist natürlich die Toleranzgrenze etwas geringer bei den Importspielern, aber ansonsten ist es der gleiche Aufwand.
Andreas Gerstl hat auch noch eine gute Frage, wie ich finde. Darf eine Franchise bei Ausfall eines Exports für eine gesamte Saison einen anderen Exportspieler unter Vertrag nehmen?
Ja, wir haben die Regel, dass wir bis zur Woche 8 auch immer austauschen können. Das macht ja auch den Unterschied. Das heißt, du kannst es in der GFL oder in der deutschen, in der nationalen Liga genauso machen. Aber wir können natürlich auch jemanden entlassen und den neuen herholen. Ob das dann schön ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber die Möglichkeit haben wir natürlich, dass wir das Roster immer wieder verändern.
Haben, glaube ich, die Hamburg Sea Devils jetzt gerade gemacht. Ich glaube, die haben auch einen Importspieler gecuttet und jetzt einen neuen dazugeholt zur letzten Wochenende.
Ja, ja. Max, du hast NFL Europe gespielt, wir haben gelernt, du hast auch mit Martin Hanselmann den einen oder anderen Pokal gewonnen. Wenn du jetzt mal so, sagen wir mal, du bist jetzt so Mitte 30, ne?
Ja, knapp.
Also schauen wir jetzt mal so 10
Jahre zurück. Warum lachst du da mal? Das Trikot passt noch, oder?
Ja, das passt auf jeden Fall. Also schauen wir mal ein paar Jahre zurück. Hättest du als junger Spieler die Chance ergriffen, in der ELF zu spielen? Wie bewertest du das Ganze?
Ja, hängt natürlich immer da so ein bisschen individuell ab, wo man herkommt und welche Rolle man spielt. Also ich habe zum Beispiel in Hamburg eine sehr tragende Rolle gespielt bei den Blue Devils und bin dann aus diesem Environment, aus dieser Umgebung raus und bin dann 95 in die NFL Europe zu Ryan Fire. Man ist dann in einer anderen Stadt, das ist ein komplett neues Team. Die Liga hatte so einen Restart gerade, die war ja 2-3 Jahre nicht am Start und dann kam sie so wieder. Und wir waren da eher so ein bisschen beiläufig. Also das war noch lange, bevor es National Drives gegeben hat, wo dann die deutschen oder die europäischen Spieler dann wirklich ihre Einsatzzeit gekriegt haben. Ich habe relativ wenig gespielt, aber habe dadurch, also meiner Training, von meiner Einstellung her hat sich daran nichts geändert, aber es war nicht so das gleiche Gefühl, was man halt hatte, wenn man in Hamburg dann vor 20.000 Zuschauern gespielt hat. Deswegen war für mich damals so der Weg zu den Blue Devils eigentlich klar, dass ich da eigentlich lieber meine Saison spielen möchte. Aber im Prinzip bin ich ja so einen Weg gegangen. Also ich komme aus Berlin, ich habe bei den Rebels gespielt, tolle Mannschaft, habe auch tolle Trainer und tolle Spielkollegen gehabt, mit denen ich immer noch Kontakt habe nach 30 Jahren. Und bin dann, nachdem Axel Gernert in Berlin war und gesagt hat, ja, wir wollen in Hamburg was aufbauen. Das war ja auch alles noch sehr halbgar. Wir wussten noch nicht so genau, was da passiert. Er sagte nur internationale Competition und Freundschaftsspiele und wir holen uns alle Landesmeister und spielen gegen die. Habe ich auch relativ schnell gesagt, ja, das ist cool. Großes Stadion. Wir hatten auch unser eigenes Monday Night Football. Das ist natürlich etwas, was für einen Spieler super interessant ist, was er natürlich auch möchte. In seiner Sportart präsent zu sein, sich zeigen zu können, vor vielen Zuschauern spielen zu können. Und da kann man natürlich keinem Spieler irgendwie einen Vorwurf machen, wenn er sagt, ich möchte diesen Weg gehen. Ja, und ich möchte in dieses Umfeld kommen, ich möchte das professionalisierter haben. Aber es kann natürlich auch genauso gut sein, dass Spieler sagen, ich bin in meinem Heimatverein so verwurzelt und trainiere vielleicht sogar auch noch die Jugend und bin hier groß geworden und verdanke dem Verein sehr viel und bleib da. Also das ist wie eine sehr individuelle Geschichte, die man da angehen muss. Aber es kann man, wie gesagt, also das wird sich auch noch im Jahr 2 der ELF wird sich, glaube ich, auch noch mal eine ganze Menge tun, weil dann erstmal gesehen wird, wie das Fernsehprodukt aussieht, wie die einzelnen Protagonisten auch dargestellt werden, aufgebaut werden von der Liga. Da hatte das auch für ein ganz, ganz wichtiges Thema. In Hamburg passiert das schon sehr intensiv. Da gibt es eine Kooperation mit dem Hamburger Abendblatt. Da werden also einzelne Spieler so ein bisschen in den Vordergrund gestellt. Und das ist, glaube ich, auch so der Weg, wie man dann sozusagen seine Local Heroes platzieren kann. Und wenn junge Spieler das sehen, dann ist das natürlich sehr attraktiv und dann wollen natürlich auch jüngere Spieler oder andere Spieler, die vielleicht im ersten Jahr gesagt haben, nee, das ist nichts für mich, sagen, okay, das klingt interessant, da möchte ich auch gerne dabei sein.
Wie ist denn das, Martin, wenn du Spieler rekrutierst oder rekrutiert hast, was sind denn die meistgestellten Fragen?
Das ist eigentlich kaum Unterschied zu den anderen. Es geht vor allem um sportliche Leistung. Es geht um, wie ist das Programm aufgestellt? Welche Trainer sind da? Wie ist das Coaching? Wie oft trainieren wir? Und welche Chancen haben wir? Also welche Chancen hat jeder Spieler, ins Team zu kommen, in diesem Team zu sein, in dieser Liga sich zu präsentieren? Also das sind eigentlich keine anderen Fragen, die Leute stellen. Ja, ich würde sagen, das ist im Prinzip genauso. Wichtig ist das Programm. Die Leute wollen wissen, was ist denn für ein Programm. Und natürlich wollen Spieler wissen, zwischenzeitlich, wie sehen die Jerseys aus, wie werden wir uns präsentieren, welche Möglichkeiten haben wir, wie sind unsere Reisen. Also die Sache, dass wir tatsächlich in Barcelona spielen und das erste Opening dort haben am 19. Juni, das war für viele Spieler und ist auch jetzt für die Spieler wirklich unglaublich interessant und war auch oftmals ein ausschlaggebender Punkt, zu sagen, wow, wir spielen Barcelona. Das ist schon eine Sache, die allen, glaube ich, Freude macht.
Aber auch ein interessanter Punkt. Also von Barcelona wissen wir jetzt relativ wenig. Also hast du denn Tape? Also wie bereitet ihr euch auf Barcelona vor?
Wir haben tatsächlich zwei Leute, also zwei Coaches, die scouten für uns. Und die haben wir natürlich auf die Fährten gehetzt. Und die schauen, was sie jetzt
gerade gucken beim Training zu, ja?
Oder? Für den Job, Job würde ich mich auch interessieren. Falls
so weit geht's nicht, aber die recherchieren natürlich. Wir wissen relativ wenig über Barcelona. Wir haben jetzt das Raster und werden jetzt mal so die Namen herausfinden und suchen, was wir darin sehen und dann gucken wir mal, was wir da rausfinden. Aber es ist tatsächlich so, wir schauen uns Spiele an von den Trainern, die wir kennen, die dort sind und schauen, was die in der Vergangenheit gemacht haben. Das machen wir schon, aber ansonsten könnte schon ein Blind Date werden. Ne?
Ja, ich glaube auch, dass die Woche 1 der ELF so überhaupt nicht aussagekräftig sein wird. Man wird natürlich schon sehen, das ein oder andere Ergebnis ist vielleicht auch ein bisschen deutlicher als das andere, vielleicht gibt es auch sehr knappe Spiele, aber die entscheidende Arbeit, die wirkliche Arbeit, die fängt ja nach Woche 1 an. Genau. In dem Moment, wo alle Teams gespielt haben, wo alle Teams die Hosen runtergelassen haben, gezeigt haben, was sie können, was sie nicht können. Und da fängt dann deine Aufgabe an, sozusagen die viel Videoanalyse zu betreiben. Ihr arbeitet mit dem Videotool Huddle alle, glaube ich, zusammen. Ihr habt also sofort alle Spiele parat und könnt ihr sezieren, könnt ihr auseinandernehmen und dann entsprechend euch auf die Woche 2 vorbereiten. Und ich glaube, das wird unglaublich interessant, wie dann auch die Entwicklung der einzelnen Teams in der ELF über die ersten 4, 5, 6 Wochen ist und wie die Teams sich dann entwickeln und dann vor allen Dingen auch von der Spielstärke sich entsprechend anpassen können. Ja, also wenn du eine Mannschaft hast, die, ich weiß nicht, ist dein Quarterback sehr mobil? Kann der viel selber laufen?
Ja, ist ein sehr mobiler Quarterback. Das ist ja gerade in so einer ersten Saison auch eine wichtige Sache. Also für mich, für mein System, so wie ich das haben möchte oder ich mir vorstelle, dass er mobil ist. Aber ich sehe das genauso. Ich denke, das erste Wochenende ist ein Hype, ist nicht aussagekräftig und dann fängt die Arbeit an, wenn wir wirklich ins Scouting gehen und wenn wir von jedem Video haben und wissen, wie oft sich derjenige so hingestellt hat, die Hüfte da gemacht, offen gemacht hat und so weiter.
Ja, es wird super spannend. Also ich kann mich auch noch an einen sehr mobilen Quarterback von dir erinnern, Zach Witt, der uns einige Probleme bereitet hat, damals in einem Viertelfinale die deutsche Mannschaft, also der dann auch später noch ein Jahr in Hamburg gespielt hat.
Genau, der war dann in Hamburg.
Das ist natürlich, also ich kenne ja auch dein System, ich weiß jetzt nicht, wie stark sich das verändert hat, aber das ist sehr, sehr schwer zu stoppen, gerade in der Kombination mit einem mobilen Quarterback. Also du hast viele Passkombinationen, viele Passkonzepte. Bist du da noch Ist das noch so dein Werdegang? Ist das immer noch so das, was du lebst? Oder sagst, das habe ich mein Lebtag gemacht? Oder hast du es einfach nur weiter ausgebaut, ausgeschmückt, das Ganze?
Also das Verrückte ist ja, Max, eigentlich wollte ich immer Tupac spielen. Aber,
ich auch.
aber irgendwann musst du einfach einsehen, irgendwie schaffe ich es nicht, Offense-Liner an mich zu binden. Also Offense-Liner, die einfach Frame haben, sondern sind meistens dann doch auch schnellere, kleinere Offense-Liner. Und dann läufst du halt dreimal und merkst du, scheiße, das geht nicht, das ist einfach Mist, das klappt nicht. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und plötzlich hast du halt wieder Spread-Offense und alles ist da und offen. Und so hat sich das eigentlich entwickelt. Und natürlich habe ich das jetzt nochmal verbessert mit anderen Konzepten und neuen Konzepten dazu. Aber im Großen und Ganzen bin ich da meiner Linie schon treu geblieben. Ist auch so, dass ich oftmals Wide Receiver bei mir einfinden, weil sie eben wissen, da wird manchmal 70-80% Passspiel dabei sein.
Du hast ja auch angesprochen, Fabian Weigel, den kenne ich auch noch. Der war mal Receiver bei mir dann, als ich später selber Trainer der Nationalmannschaft geworden bin. Ja. Und ganz hervorragender Typ, ein absoluter Charakter, Leistungsträger und vor allen Dingen auch jemand, der mit seiner Erfahrung natürlich auch in so eine Unit, glaube ich, unheimlich viel mitgeben kann. Ja, also ich finde das klasse, dass er am Start ist. Grüße bitte ganz lieb. Und ich glaube, mit solchen Charakteren kannst du dann auf jeden Fall die Unit auch schön, auch die jungen Spieler schnell an das Niveau ranholen, was du brauchst. Ganz interessant wird es aber dann in dem Moment, wo du dann vielleicht mal gegen die Centurions aus Köln spielst, wo du fest davon ausgehen kannst, dass dich ein Thailand oder vielleicht sogar zwei Thailands mit Tupac erwartet, genau. Die eigene Defense ja nun nicht unbedingt jeden Tag im Training sieht. Also das finde ich wiederum unheimlich spannend, wenn dann so Teams aufeinandertreffen, die ganz unterschiedliche Offense-Philosophien fahren. Ja,
das ist so, ja. Das ist. Ich erinnere mich noch an ein Spiel eben gegen Stuttgart, da war ich noch bei den Knights Trainer. Und die hatten ja damals diese Double-Wing-Formation perfektioniert, die Stuttgarter. Und das Spiel ging auch am Ende 56-55 aus, aber das ging immer hin und her. Das war brutal, war unheimlich spannend. Dann wird es wirklich interessant, wenn wir in Köln spielen und das sehen. Wir können das ja, das kannst du dann ja im Training scouten, wie du willst. Da kannst du, natürlich scouten wir das und sagen, ja, mach mal. Aber es ist anders, als wenn du dann wirklich auf Coach Heidelberg triffst, ne? Der dann Vollgas durch die Mitte und du denkst, oh, jetzt kommt das noch, kommt schon wieder was. Ne? Es ist anders, ne? Klar.
Dieselbe Frage, wir konnten auch mit Kasim Edebali sprechen, am Samstag beim Testspiel hier in Hamburg haben wir Kasim auch gestellt. Martin, wann ist es für dich persönlich eine gute erste Saison gewesen und wann ist es für Stuttgart Search eine gute Saison gewesen?
Also grundsätzlich mal wollen wir jedes Spiel gewinnen und dann wird es eine gute Saison, wenn wir es getan haben. Aber wenn ich es jetzt betrachte, wenn wir attraktive Spiele spielen, also knappe Spiele liefern, egal wie es dann ist, natürlich immer besser, man hat einen eigenen Ausgang. Wenn die Zuschauer von dem Spiel attraktiv begeistert sind, dass wir einfach sagen, hey, das ist geil da zu sehen, ich sehe da einen Lauf, einen guten Running Back, der mal einen langen Lauf macht, ich sehe gute Pässe, ich sehe eine gute Verteidigung, die Akzente setzt. Einfach spannende, tolle Spiele für die Zuschauer, für die Fans zu bieten. Und am Ende ist es mir wichtig, dass wir einfach Spaß als Mannschaft haben, dass dieses Team die Freude an diesem Sport teilt und in jedes Spiel mit hoher Motivation geht.
Ich hätte noch also anderthalb Fragen in Richtung, die wirklich vom Sportlichen ein bisschen weggehen. Ich weiß, es ist nicht hundertprozentig deine Expertise, aber ich würde es auch mal mitgeben, weil einfach viel Interesse da ist bei euch. Einmal so in Richtung, was erwartet die Zuschauer, wenn Zuschauer erlaubt sind bei der Power Party? Gibt es Spätzle im Stadion? Das ist eine ganz wichtige Frage, habe ich jetzt schon mehrfach gelesen. Und die andere Frage vielleicht auch insgesamt zum Rahmenprogramm. Wird es sowas wie Nationalhymnen geben? Kannst du da was zu sagen? Weißt du da was?
Wow. Jetzt hast du mich echt eiskalt erwischt. Nein, ich weiß nicht. Also weder Nationalhymne noch Spätzle. Nein, habe ich noch überhaupt keine Ahnung. Gebe ich ehrlich zu.
Pyjamas, der ist ja bei uns immer im Twitter Spaces ELF live dabei. Der ist ganz groß interessiert, der möchte zu euch ins Stadion kommen und der würde super gerne Spätzle essen. Aber
du, ich schreibe mir das auf. Wir haben täglich, habe ich einen Sure Fix mit uns im Board. Also jeden Tag haben wir so einen 30-Minuten-Call und ich schreibe mir das echt auf. Party, Spätzle und Nationalhymnen. Interessiert mich selber, ob das. Also erstens mal mag ich Spätzle.
jetzt sehr gern und zweitens, die Nationalhymne ist ja noch was in meinen Zeitplan reinpassen muss. Ne? Ich muss da irgendwie mich vorbereiten. Ne?
Ja, wäre auch super, wenn du uns für den 19. in Barcelona akkreditieren könntest. Da werden wir dann auch sehr gerne hinfliegen aus Hamburg. Aber wir sind alle in Hamburg, das ist ganz leicht zu organisieren.
Essen wir dann auch
also ist Paella, einfach, ne? Okay. Da essen wir Paella, das ist alles super.
Ist gerade eben gar nicht so einfach. Ihr werdet es nicht glauben, unser Flug ist jetzt, also jetzt ist der zweite Flug gecancelt worden. Durch Corona ist es gar nicht so einfach. Wir hatten eigentlich vor und wollten von Stuttgart aus fliegen. Geht jetzt nicht, ist gecancelt. Jetzt war München, also wir wären in der Früh erst nach München gefahren. Jetzt habe ich heute erfahren, der ist wieder gecancelt. Jetzt sieht es so aus, als würden wir von Frankfurt aus starten. Also das ist nicht ganz so einfach. So einen Flug zu kriegen ist echt eine Sache,
die... Fahrt doch mit dem Bus.
Ich bin in der Schule.
Lorette mal gefahren.
Neben Lorette. Ich bin auch im Bus hingefahren in der Schulzeit.
Max, du erinnerst dich noch an Nîmes?
Ich wollte es gerade sagen, 18 Stunden nach dem Spiel, 18 Stunden im Bus wieder zurück, der zwar habe ich zwei freie Plätze hatte, weil wir einfach so viele Leute waren. Ja, Katastrophe.
Brutal, ne?
Nicht.
Ja, genau.
Ich habe auf dem Boden im Gang gelegen, weil ich konnte nicht mehr sitzen. Ging nicht mehr. Ja. Aber nimmt man alles mit, ne? Dafür haben wir gewonnen und mit dem Sieg macht natürlich immer doppelt so viel Spaß. Ja. Ne?
Ja. Da gibt es auch, auch eine ganz interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ob du dich überhaupt noch daran erinnerst. Da haben wir beide ein Erlebnis gehabt, das ganz interessant ist. Das mich auch immer begleitet seitdem. Wir hatten, ja, ganz witzig, das sind so Momente, wenn du mit Spielern wirklich in dem Moment auf einer Seite bist. Und zwar hatten wir, ich glaube, es war im zweiten oder dritten Quarter, das weiß ich nicht mehr genau, und wir hatten die ganze Zeit auch immer wieder so eine Post-Corner-Route, die wir halbherzig trainiert hatten. Aber sie war immer präsent, sie war immer da. Und es war ein dritter Versuch, und du kommst zu mir gelaufen, schaust mir in die Augen und sagst, Trainer. Und ich sag, Post-Corner. Und du sagst, ja. Und gehst auf den Platz und du hast gescored und haben Touchdown gemacht. Also das war so dieser Moment, wo du mit dem Spieler das Spiel verstanden hast. Wo du einfach merkst, ja, jetzt. Und
klar, super
funktioniert. Ich erinnere mich immer daran.
Ich habe ein bisschen Gänsehaut gerade. Ne? Also,
ich habe echt gerade an Nick Foles denken müssen im Super Bowl, Philly Special, und genau das machen sie. Also so klang das gerade.
Ja, also da sind einige Dinge passiert, die wirklich legendär waren und die wirklich hängen bleiben. Also schöner Moment, denke ich auch sehr gerne dran zurück an die Zeit.
War ein Mim, ne? Und war so ein Moment, wo du wirklich dann merkst, okay, Spieler und Trainer, jetzt, das läuft, das ist Sound, wird die Amerikaner sagen.
Ja. Schön.
Ja.
Martin, wenn die ELF-Saison vorbei ist, dann möchten wir dich auf jeden Fall nochmal einladen. Und so eine Geschichte finde ich immer großartig, vor allem wenn man
zusammen. Ich habe mal von dem sehr erfahrenen College-Trainer gelernt, du musst so lange genug im Coaching sein und dann siehst du alles. Du wirst alles sehen, wenn du lange genug im Coaching bist.
Aber und da gibt es viele Geschichten. Ja. Habt ihr ein Spiel in Hamburg? Ansonsten laden wir dich natürlich gerne um das Spiel herum mal zum Interview in Real ein. Also das sehr, sehr gerne.
Ja. Nee, wir spielen leider nicht in Hamburg. Also maximal dann in den Playoffs.
Naja, genau. Ja, also wir haben, muss wirklich sagen, ich habe sehr, sehr viel von Coach Hanselmann gelernt und ich habe auch mit ihm zusammen meine A-Lizenz tatsächlich gemacht. Da sind wir nach Minnesota, nach Duluth geflogen, eine Woche oder 10 Tage, ich weiß gar nicht mehr wie lang. Ja. Bei minus 30 Grad war eine ganz tolle Idee, aber die haben in T-Shirt und Shorts trainiert, für die war das also ganz normal. Ich hatte, glaube ich, alles an, was ich irgendwie im Koffer hatte, um irgendwie zu überleben. Ja, und wir war aber super spannend, also was ich alleine in der Woche so live an einem College mitgenommen habe, mit dem, was wir da mit unseren, wie viel waren wir, 10, 12?
10 Leute sind
ja, immer, ja. Das war also gigantisch, ja, und da dann natürlich seine A-Lizenz zu machen, direkt vor Ort. Und wir haben ja da unglaublich viel Support auch gekriegt als deutsche Coaches und so. Das war wirklich Wahnsinn. Also wenn man mal so wirklich diese Coaches-Clinics nimmt und mal anderthalb Stunden hier, wenn man zuhört oder da, ist ein Riesenunterschied, wenn du plötzlich in so einem Programm mittendrin bist und alles mitbekommst von Meetings über Training, über Auswertung und so weiter. Also das war schon sehr, sehr beeindruckend. Das hast du damals organisiert. Da bin ich dir heute noch sehr dankbar, weil da habe ich wahnsinnig viel mitgenommen.
Ich mache das seitdem, also zwischenzeitlich immer noch einmal im Jahr. Coach Nielsen ist ja jetzt weiter, der hat so seine Stationen gemacht und ich gehe dann immer so mit. Wir sind ja auch privat sehr gut befreundet zwischenzeitlich. Zwischenzeitlich sind wir ist er ja Cheftrainer in South Dakota, Division One NCAA College, FCS. Und das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist schon echt verrückt, wie du das auch siehst. Duluth ist ja ein Division 2 Programm. Ist das schon wirklich sehr gut und toll aufgebaut? Und wenn du den Unterschied siehst, zwischenzeitlich war er dann auch in Western Illinois und jetzt in South Dakota. Und einmal im Jahr fliege ich mit Coaches immer noch rüber und dann können die das alles eben mitnehmen. Ne?
Aber da hast du doch eine super Rekrutierungsplattform. Also die Spieler, die es dann in den nächsten Sprung nicht schaffen, dann du, ich brauche mal eben, ja, ich hab hier einen. Das ist doch super. Ne?
Ich warte gerade auf einen Anruf von ihm.
Ach, nee, alles klar. Ich brauche da einen. Ja, aber so funktioniert es ja. Man vertraut sich und man also kann sicher sein, dass man da wirklich jemanden bekommt, der die Qualität auch mitbringt. Das ist ja nicht immer gegeben in der Situation. Und, ne? Mit gefälschten Highlight-Tapes und hin und her. Also da
Der Bob Nielsen kennt mich, der weiß auch Deutschland, was den Spieler erwartet, was er erwarten kann, wie wichtig was ist, dass wir da keine Spinner brauchen, sondern dass wir Leute brauchen, die wissen, dass, da geht es wirklich auch um Football und nicht irgendwie um hier mal eine gute Zeit in Europa zu verleben, sondern das ist schon gut, dass wir da auf beiden Seiten dann wissen, was wir dann da holen. Und da ist eine große Hilfe für mich, ja, schon seit vielen Jahren.
Martin, schon mal vielen Dank, dass du heute dabei warst. Auch dir würde ich die letzte Frage gerne noch stellen. Was dürfen die deutschen Football-Fans von Stuttgart Search erwarten und warum sollte man zu euch ins Stadion kommen?
Also die Football-Fans können einfach den absolut spannende Spiele und attraktiven Football bei uns erwarten. Und wer schon mal so im Stadion war, das ist jetzt mal einfach mal neutral zu betrachten, der weiß, was da für eine Energie herrscht. Und diese Energie und diesen Fluss, den die Spieler da weitergeben über ihre Spielzüge, über ihr Auftreten, das kann sich oder soll sich ja auf die Zuschauer übertragen. Und jeder Zuschauer kann sich in Stuttgart auf spannende Spiele freuen, auf eine Mannschaft, die zusammenwächst, die jetzt wirklich auch ganz toll als Mannschaft funktioniert, immer besser wird, immer enger wird wie schon gesagt, auf eine tolle Zeit einfach im Stadion, auf Entertainment und guten und spannenden Sport.
Wir drücken die Daumen. Ne, wir stoßen auf jeden Fall auf Stuttgart.
Sam,
Stuttgart
Search.
Stoßen wir auf an. Stuttgart.
Danke. Ja, das ist gut, ich hab nichts. Ne? Ja.
Drücken dir die Daumen. Hier wird immer viel getrunken in der Sendung.
Ne? Ja, okay, gut. Dann weiß ich das nächste Mal.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch bei dir ist es ja so viel um die Ohren, jetzt gerade kurz vorm Saisonstart. Wir drücken die Daumen für Stuttgart Search und für dich.
Ja, ich bedanke mich, dass ich bei euch sein durfte. Und freue mich, euch dann mal zu treffen. Im Stadion in Stuttgart oder Barcelona, wenn ihr kommt.
Oder spätestens
Barcelona ist uns fast ein bisschen zu.
Spätestens beim ELF Bowl dann natürlich.
Ja, genau. Spätestens beim ELF Bowl.
Und wenn du mal in Hamburg bist und die Saison vielleicht auch schon rum ist, bist du herzlich eingeladen. Mich interessiert sehr, wie Max von Garnier so als Spieler war.
Ja, da kommen bestimmt noch einige Geschichten zum Vorschein. Ja,
absolut.
Trainer, vielen Dank für deine Zeit. Mir sehr viel Spaß gemacht.
Alles klar, mir auch, hat mir auch Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch viel Spaß, vielen Dank und bis bald. Ne?
Bis bald. Ciao. Ja,
tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.
Vielleicht an dieser Stelle noch einmal der Hinweis an euch, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, seit einigen Wochen immer sonntagabends 19 Uhr auf Twitter Spaces reden wir bereits über die ELF. Das Schöne ist, das ist wahnsinnig interaktiv. Ihr könnt da unten links in der App auf Sprechwunsch drücken und dann heben wir euch auf die digitale Bühne. Da könnt ihr eure Fragen, eure Emotionen, eure Meinung, was auch immer loswerden. Also am Ende, das dauert immer so eine Stunde, anderthalb Stunden ungefähr, am Ende sind wir da zu 10 auf der Bühne und ihr könnt auch das Thema bestimmen, worum es geht. Also wenn ihr Sonntagabend um 19 Uhr nichts Besseres zu tun habt zur besten Footballzeit, dann schaut mal bei Twitter vorbei. Dann könnt ihr nämlich eure Fragen auch direkt loswerden. Jetzt am kommenden Sonntag machen wir das natürlich auch nochmal. Das ist der letzte Sonntag vorm ELF-Start.
Oha. Und wer das verpasst, gibt es natürlich auch als Podcast. Also könnt gerne auch Spotify, Apple Podcast überall reingucken. Da könnt ihr auch die letzten Folgen noch sehen. Also wenn ihr jetzt das Gefühl habt nach der Sendung heute Abend, ich will noch mehr über die ELF erfahren. Gestern hatten wir eine sehr, sehr spannende Sendung. Vor einer Woche mit Heiko von Glahn hatten wir eine interessante Sendung. Da kann man wirklich mal reingehen, die einzelnen Charaktere um die ELF herum so ein bisschen kennenlernen. Wir haben denen viele Fragen gestellt, haben sie gelöchert. Ich glaube, das ist immer eine schöne Möglichkeit, auch ein bisschen zu erfahren, wenn man mehr wissen möchte.
Genau, das könnt ihr alles nachhören. Heiko von Glahn ist der GM von Berlin Thunder.
Ganz genau.
Über die Galaxy haben
Zander
wir auch schon gesprochen.
Zander,
wie der Fisch.
Stuttgart Search, der GM von Stuttgart Search, also Timo Franke quasi, der Chef von Martin, war auch schon da. Könnt ihr alles nachhören und euch auch in Stimmung bringen. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Daniel, mir hat dieser Samstag gut getan, weil ich konnte jetzt mal so die ELF anfassen, irgendwie mal spüren. Das war bisher alles so theoretisch.
Ich fand, gestern gab es einen schönen Kommentar auf Twitter. Danke, dass ihr endlich mal recherchiert habt. Ich musste wirklich schmunzeln, weil es ist ja nicht so, dass wir nicht gerne sozusagen auch Fragen stellen würden. Wir hatten Samstag, konnten sie uns nicht weglaufen. Wir konnten sie alle fragen, wir konnten mit allen mal reden und so ein bisschen auch die Fragen dahinter stellen, weil man einfach mal Zeit hatte, so ein Footballspiel, so auch wenn es nur zwei Quarter waren in der Scrimmage, das geht dann ja schon mal zwei Stunden. Wir hatten davor irgendwie anderthalb Stunden und man konnte mit allen mal reden, mit allen mal so ein bisschen Tuchfühlung aufnehmen. Und das, also neben dem Sportlichen, war das wirklich irgendwie das Highlight. Und so konnten wir eben viele Fragen dann gestern, die wir selbst persönlich gestellt hatten, dann auch an die Zuschauer weitergeben, was ich sehr, sehr schön fand.
Aber Berlin konnte doch auch ziemlich gut mithalten, ne?
Ja, vor allem defensiv waren die überraschend stark.
Ja. Und haben einen geilen Quarterback, also auch was er gesagt hat, mobil. Berlin hat nur einen Quarterback, ist der einzige Nicht-Amerikaner. Mhm. Ein Brite, der unglaublich beweglich war, die hatten super Angst, dass er sich verletzt. Sie waren immer direkt, Schiri direkt abpfeifen, sobald irgendwie in die Nähe kommt. Aber der hat mir gefallen, haut ganz schön gut Dinge raus, hat einen ganz guten Speed im Arm. Mhm. Ja, ich glaube, Genauigkeit müsste noch ein bisschen hinkommen. Hat am Ende, aber im letzten Spielzug, irgendwie sind knapp eine Minute vom Ende, hat er nochmal connected. Ich glaube, in seinem Tight End, der ist in der Mitte durchgekommen und haben dann die Chance gehabt, mit zwei Punkten das Spiel sogar, das Scrimmage dann sogar zu gewinnen. Haben 14-13 verloren, weil er einen Tick zu hoch geworfen hat um zwei Punkte dann. Aber das war wirklich hauchdünn und wäre fast gut ausgegangen für
Vor allem mit einem nicht-amerikanischen Quarterback hast du natürlich auf deinen Skill-Positionen viele Möglichkeiten. Du kannst mit zwei amerikanischen Receivern oder zwei Amerikaner, die Receiver spielen, oder Running-Back-Receiver. Also das ist schon, das kann einen großen Unterschied machen. Es gibt also ein paar GFL-Teams, die es auch machen. Alleine Schwäbisch Hall, Vizemeister aktuell, spielt auch mit einem deutschen Quarterback, hat auch zwei amerikanische Receiver. Also das geht ab, also das geht los. Köln macht das auch mit zwei amerikanischen Receivern. Also richtig stark, ist richtig gut.
Also ich glaube, das muss man ganz kurz erklären. Es gibt vier Imports, zwei dürfen pro Spielzug auf dem Platz stehen. Das heißt, man muss sich in der Offense, man kann nicht vier nehmen und alle vier in der Offense, sondern im Prinzip ist es zwei und zwei immer. Oft dann eben so im Backfield in der Defense ein oder zwei Leute. Vielleicht teilweise jemand, der Druck macht auf den Quarterback. Und in der Offense ist es dann eben wirklich eine spannende Frage. Die meisten haben nur einen Quarterback.
Meistens ist es ein Quarterback.
Und dann Wide Receiver, die irgendwie connecten können. Mhm. Oder eben den Running Back, wenn du mehr auf Run gehst. Also das ist so ein bisschen die Kombination, die sich anzugucken. Allein dieses Import-Spiel ist ja schon total taktisch und ganz spannend, ein bisschen sich anzugucken.
Also wir werden am Ball bleiben bei der ELF, spätestens ab kommenden Sonntag wieder. Nächste Woche Montag in der Live-Sendung, das entscheidet sich morgen, sitzt womöglich Alexander Rösner hier bei uns im Studio. Das ist der RAN-Sportchef. Da werden dann auch Fragen höchstwahrscheinlich beantwortet werden können. Wer kommentiert eigentlich die Spiele? Wer expertiert die Spiele rund um die ELF? Wie läuft das eigentlich ab September dann, wenn man, ich glaube, zwei, drei Wochenenden hat, wo erst die ELF läuft und dann die NFL? Das entscheidet sich morgen, ob er es schafft, hier vorbeizuschauen. Also da werden wir dann auch nochmal die ELF zumindest ankratzen.
Aber vielleicht da noch mal ein ganz kurzer Punkt dazu, weil wir jetzt hier sozusagen einmal die Bühne haben. Das hat Coach Izume so ganz nebenbei gesagt, sie haben VR. Das ist jetzt keine VR-Show vorm Spiel, sondern VR bedeutet, sie haben diese gelbe 10-Yard-Linie drin. Wie weit müssen die kommen? Man sieht die Line of Scrimmage, wo sie gestartet sind, was ich unglaublich wichtig finde für das TV-Bild, weil wir sind es alle gewohnt aus der NFL. Es gab immer so ein paar, ich glaube, Donnerstagsspiele, die dann teilweise ohne diese Linie auskamen, weil sie ausgefallen sind, weil sie den falschen Feed bekommen haben. Es tut unglaublich weh, dann zu gucken, wo sind die jetzt eigentlich gerade und wie gerade sozusagen wieder nicht. Du hast das vielleicht immer im Kopf, weil du weißt, okay,
der ist da. Ich feiere diese gelbe Linie absolut. Also die ist super wichtig, weil sonst muss man wirklich, wie Daniel sagt, an die Seitenlinie gucken und gucken, wo die Downmarker stehen. Ja. Ich sag mal, jemand, der jetzt noch nicht so ganz geschult ist im Football gucken, der wird das gar nicht erkennen. Und der weiß so, okay, ja, Dritter und fünf Yards zu gehen. Und plötzlich ist der Spiel im Ball und du weißt gar nicht mehr, wo war die ursprüngliche.
Und du weißt ja gar nicht, ob es Dritter und fünf ist. Also allein diese Info, dass sie sehen, das wie viele Yards man noch gehen kann.
Genau, das auch.
Man sieht dann immer vielleicht auch, dass es Third ist, aber man sieht eben nicht, wie viele Yards noch zu gehen sind. Solche Informationen, die jetzt kommen, und deshalb auch Live-Statistiken da super, da finde ich extrem wichtig. Good job an Izume, an Kareitscha und die ganze Liga, das ist echt ein riesiges Ding. Und darüber wollen wir mit Rösner reden und hoffentlich ist er nächste Woche dann dabei.
Bin sehr gespannt auf das TV-Produkt, also wie viele andere auch.
Wie ihr es gewohnt seid, wollen wir aber natürlich auch noch kurz über die NFL sprechen. Und da starten wir gleich mit einer Blitzumfrage. So, jetzt hochgerückt, Stift in die Hand, so ungefähr. Blitzumfrage an euch. Julio Jones ist nicht mehr Teil der Atlanta Falcons, sondern jetzt seit gestern Teil der Tennessee Titans. Schreibt doch da mal eure Emotionen bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ich gebe direkt den Ball weiter.
Eine Info noch, die gerade kam, finde ich ganz wichtig. Es wurde gerade bekannt gegeben von ProSieben Max. Stecker und Schenk kommentieren das erste Spiel der ELF.
Ah ja, also find Galaxy gegen genau. DC Devils.
Ganz genau. Sonntag, 20. Ich glaube, nachmittags um 14 Uhr, 16 Uhr.
15 Uhr ist es, glaube ich.
15 Uhr, so roundabout. Ja. Ja. Genau, aber finde ich stark, dass sie da wirklich ein NFL-erprobtes Duo haben, was ja, okay. dann kommentiert. Freue ich mich drauf.
Auch wenn wir sind ja im Stadion, das heißt, uns sieht man dann ja auch im Fernsehen. Ja,
wir winken ja immer, ne?
Ja. Drei Streaker. Hallo! könnte toll werden, ja. Könnte hingucken werden.
Du bist der Erste, der es in der ELF macht. Ja. Kann dir keiner mehr nehmen.
Das kann mir keiner mehr nehmen.
Der erste ELF.
Ja, ich setze mich damit nochmal auseinander die nächsten Tage.
Ja. Ja. Du trainierst mal die Schwindigkeit.
Ja, und fall dir den Bauch.
Ach, mir würdest du uns auf das Borat-Kostüm rein.
Ja, ja, das ist ja, dem Ganztag muss ich nicht, nein.
Ja. Ja. Aber es wird also auch gut werden. Also
ne, dann ist ja, das ist ein Selbstgänger dann.
So. NFL nochmal. Ein Blockbuster-Trade gab's. Und zwar Julio Jones, wie gesagt. Was hat das in euch ausgelöst, dass jetzt gestern Vollzug gemeldet wurde? Die Gerüchte gab's ja schon länger. Wer ist bei diesem Trade Gewinner, Verlierer? Gibt's überhaupt Verlierer?
Also ich denke mal, jedes Team oder jede Offense, die JJ im Team hat, kann sich als Gewinner bezeichnen. Gar keine Frage. So viel Erfahrung, so viel Expertise, so viel Athletik und einfach auch Playmaker-Potenzial, das ist schon sehr beeindruckend. Jetzt hast du dann Derrick Henry, hast einen AJ Brown, jetzt kommt da plötzlich noch Julio Jones dazu. Also die Offense, also ich weiß nicht, also du musst ja bei den Titans eigentlich sehr viel investieren, um den Lauf irgendwie unter Kontrolle zu haben. Und wenn du es dann noch schaffst, einen Go-To-Guy auf der Receiver-Position den Fokus zu geben, das kriegst du vielleicht irgendwie noch hin mit ein bisschen Glück. Aber wenn du jetzt plötzlich da links und rechts oder vielleicht sogar beide auf einer Seite hast, plus das Monstrum, was im Backfield steht, dann wird das richtig, richtig hart für einige Defensivreihen und du kannst unfassbar flexibel und frei und kreativ spielen und mit einer Formation, die eher so von der Wahrscheinlichkeit den Lauf erwartet, den Lauf antäuschen und 1-auf-1-Situationen kreieren mit diesen beiden Go-To-Guys. Also das könnte ich mir sehr, sehr stark vorstellen. Für die Titans wird es entscheidend sein, wie viele Punkte sie zulassen und wie viel sie dann sozusagen oben drauf setzen können, also wie stark ist die Defense tatsächlich und es ist eigentlich ein Fight, das ist auch eher ihr Ziel, okay, solange wir unsere 49 Punkte machen im Spiel, dann kann nichts passieren. Nein, aber das ist schon ein brutales Line-Up, was in der NFL so, also auch so wirklich so absolute Maschinen, die da auftreffen und Tannehill wird sicherlich auch nicht unglücklich sein darüber.
Also ich glaube, genau, also ich finde, Titans alles gesagt, es ist jetzt eine All-or-Nothing-Situation für die, die gehen einfach wirklich All-In und wollen jetzt mit dem Team, mit Derrick Henry, hoffentlich bleibt er so fit und kann so viele Running Backs führen und er hat wirklich relativ zeitnah auch so zu produzieren, wenn er weiterhin wie in den letzten beiden Jahren produziert, ist das eine unfassbare Offense. Ich glaube sogar, dass Derrick Henry der größte Sieger oder größte Profiteur von dem Trade ist, weil der eben jetzt der Fokus nicht mehr so hundertprozentig auf dem Run-Game sein kann, weil Julio Jones bekannt dafür ist, dann wirklich außen und weit und möchte eigentlich auch einen Quarterback haben, der einen dicken Arm hat und den Ball sehr, sehr weit rausschießen kann. Und das eröffnet natürlich für Derrick Henry dann nochmal ganz andere Möglichkeiten an der Line. Ich glaube, der große Verlierer ist, und das sagen die auch die Kommentare schon, Matt Ryan. Also am Ende war so ein bisschen das Gefühl, die holen jetzt Kyle Pitts, den Überathleten aus dem Draft, gehen da all in, wollen nochmal irgendwie ein ordentliches Team instellen. Jetzt geht Matt Ryan weg, war auch gerade, glaube ich, 15 Millionen im Jahr gekostet, also unglaublich viel für einen Wide Receiver. Also ich hätte jetzt gesagt, Atlanta geht schon Richtung Rebuild und vertraut Matt Ryan jetzt nichts mehr wirklich groß zu, sondern schwächt sich da irgendwie selbst dann nochmal stärker. Also das ist so ein bisschen die Frage, was machen die Atlanta Falcons und damit beantwortet. War ja in den letzten Wochen auch klar, dass sie es machen werden. Die letzte Chance kriegen mindestens einen Zweitrunden-Pick, was ich ganz spannend finde. Also wenn die Titans wirklich erfolgreich sind, vielleicht wird es auch ein Erstrunden-Pick, wer weiß. Die ganz genauen Details gab es gestern zumindest noch nicht. Also schon ganz spannend zu sehen, wie die davon profitieren können. Aber die werden dann gucken, dass sie im nächsten oder übernächsten Jahr auf jeden Fall dann nochmal einen Quarterback holen, der ganz oben mitspielen kann.
alle. Also Derrick Henry war Second Rounder, letztlich Julio Jones Second Rounder, AJ auch. Interessant. Und Kasigul, liebe Grüße, schreibt, Verlierer bin ich, hätte Jones gern live in London gesehen.
Okay, also, da haben wir
ist ja für die Jets und ja. Jets Falcons gibt es ja in London. Finde ich auch ganz witzig. Was ich nicht so ganz verstehe, ehrlich gesagt, so 2 Stunden bevor der Deal dann offiziell gemacht wurde oder Ian Rappaport ihn offiziell gemacht hat, hieß es ja, oder gab es so ein Zitat von Julio Jones, er möchte zu einem Quarterback, der sehr weit werfen kann. Da war jetzt nicht mein erster Gedanke Ryan Tannehill. Das hatte mich dann doch ein bisschen gewundert.
Aber vielleicht im Vergleich zu Derek Carr ist es dann vielleicht eher Ryan Tannehill.
Also ich finde schon, dass Tannehill einen sehr großen Sprung gemacht hat. Wir haben das so oft in den Sendungen auch besprochen, die Entwicklung, die er gemacht hat und vor allen Dingen auch Tennessee, also die Entwicklung, die er vor Ort gemacht hat, ja, wo man sagt, okay, ja, für die Handoffs, das ist super, als der so Game Manager, das ist in Ordnung. Aber ich finde, dass er sich sehr, sehr gut entwickelt hat. Und was Daniel gesagt hat, ist natürlich vollkommen richtig. In dem Moment, wo du merkst, dass eine Defense in einem Spiel sich nicht voll und ganz auf den Run konzentriert oder die Box ein bisschen öffnet, weil sie halt einfach Angst vor diesen beiden großen Passempfängern haben, dann ist das natürlich ein Geschenk für Derrick Henry. Umgekehrt genauso, wenn die Box voll ist, wenn viel vorne für den Run investiert wird, dann kreieren sie halt eben diese 1-auf-1-Situation. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Offense sehr produktiv ist, wenn sie auch Geschichten machen, wie wir gehen mal mit 2 Spielzügen an die Line of Scrimmage und entscheiden dann erst nach dem, was wir gesehen haben, was wir tatsächlich spielen. Und das ist ja in der NFL schon wirklich gang und gäbe. Also wenn das wirklich effektiv umgesetzt wird, das ist schon ein richtiges Luxusproblem. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da einiges passiert in der Offense. Es wird sehr
trotzdem
spannend.
Ryan Tannehill ist jetzt nicht der Quarterback, der das Ding irgendwie 60 Yard weit rausballert und Julio Jones laufen lässt.
Naja, aber wenn du jetzt, angenommen, du kreierst so eine 1-auf-1-Situation und du hast, auch nur wenn es eine ganz kurze Lauf-Action ist, wo die Defense einfach reagieren muss, weil wenn du nicht reagierst, dann kriegst du halt jedes Mal 6, 7, 8 Yards rein. So, und wenn du dann den Ball schnell wieder rausziehst, wir kennen das ja, was man oft hört, diese RPO-Geschichten, also Run, Pass, Options, ne, wo ganz kurz gezeigt wird, ja, wir zeigen den Lauf und dann musst du ja auch gar keinen 60-Yard-Pass schmeißen. Lass es einen schnellen 5, 6, 7, 8-Yard-Pass sein, aber du hast halt einfach die Athleten, die dann in der 1-zu-1-Situation gewinnen und dann vielleicht wirklich nur noch einen Safety vor sich haben. Und dadurch entstehen halt die Big Plays. In der Statistik ist es ein 60-Yard-Touchdown-Pass, aber vielleicht war der Pass selber nur von der Line of Scrimmage 10 Yards tief. Also ich glaube schon, dass man da sehr kreativ sein kann und sehr Defensivreihen sehr, sehr stark spielen kann.
Gerade den Kommentar von Pat Cooper noch gelesen. Derek Carr war 2020 drittbester Deep-Passer. Das stimmt. Hat auch einen Teil, glaube ich, ganz gut mit supported. Waller war natürlich jemand, der da sehr, sehr stark war und viel, viel weggecatcht hat.
Aber wie gesagt, ein 60-Yard-Pass ist kein 60-Yard-Pass. Also er muss nicht 45 Yards oder 50 Yards in der Luft gewesen sein. Das ist in der Statistik halt doch immer dann sehr, ne, schwer zu analysieren. Also ich glaube, die Yards after Catch. Also ich glaube, es ist sehr interessant, dann die Statistiken zu sehen, aber was dann wirklich, ne, wie weit der Ball wirklich geflogen ist. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da viel natürlich um Derrick Henry passiert und das Ganze über ihn dann aufgebaut wird. Aber das wird brutal schwer.
Und wenn man jetzt mal so über den Tellerrand hinaus guckt, macht das, finde ich, die AFC vor allem noch attraktiver. Du hast die Chiefs, die du natürlich immer nennen musst. Chargers gelten seit jeher irgendwie so als die Dose, die man nur so ein bisschen öffnen muss. Da soll auch viel kommen. Jetzt hast du noch die Titans mit Julio Jones plötzlich.
Aber ich finde,
die Jaguars nicht zu vergessen.
Aber insgesamt, also gehen wir da mal von aus, dass vielleicht noch ein Quarterback aus Packers Land in die AFC wechselt, zu den Broncos. Also wie viel stärker die AFC geworden ist für mich als Fan der Chiefs, Bills T-Shirt heute irgendwie an, habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, boah krass, das könnte für die Chiefs echt nochmal anstrengend werden. Also die Titans, Mike Vrabel ist ja eher ein Fuchs, gelernt beim guten Bill. Ist spannend, also da sind einige Teams jetzt in der AFC, wo man echt sagen muss, hui, das könnte echt ein hartes Rennen werden.
Und das zeigt mal wieder, wie schnell das in der NFL geht, finde ich, weil ich weiß noch, wir machen ja traditionell im Sommer logischerweise immer Division Previews. Und da hieß es noch vor gar nicht langer Zeit, vor 2 Jahren oder so, die NFC, die ist ja deutlich stärker als die AFC. Also der Super Bowl Champion kann ja eigentlich nur aus der NFC kommen. Mhm. Und jetzt, zack, ist die AFC irgendwie gefühlt.
Da Cleveland Browns noch dabei, die auch irgendwie unglaublich viele First-Round-Picks dann haben, mit denen
sie die Chiefs mit ihren 22 Startern, also das darfst du auch alles nicht vergessen. Ja. Ne? Das ist schon, das ist schon echt heftig, was da auf uns zukommt. Aber umso größer ist doch die Vorfreude, bis es dann endlich wieder losgeht. Wie viele Wochen sind es noch bis...
Ich war gerade 100 Tage vor ein paar Tagen, also wird circa, was, das ist 95 Tage oder irgendwas. 14
Wochen, ne? Ja, das klingt immer noch ganz schön.
Ja, ist ganz schön lang.
Ja. Diese ganzen Workouts und was auch immer, ich würde so gerne, also mindestens Preseason dann 4 Wochen vorher oder 5 Wochen vorher.
Aber das ist doch eine ganz schöne Klammer, Männer. Die GFL ist schon gestartet, also wenn ihr Live-Football gucken wollt, das könnt ihr seit vergangenem Wochenende, die ELF.
Das ist der Info, Sport 1 im Free-TV mit Jo Ulrich, den wir auch in Twitter-Spaces haben, erzählen jetzt live, ich glaube jeden Freitag, wenn ich es richtig im Kopf habe, jeden Freitag 18:30 kann man GFL gucken, kann man mal gesagt haben. Die ELF haben wir gesprochen, 20. erstes Spiel, auch nicht mehr lange hin. Und die NFL kommt hoffentlich auch bald wieder.
So muss es sein. Mehr Football, mehr Football, mehr Football.
Mehr. Immer mehr. Und dann fängt ja auch noch, es gibt doch jetzt, was ist das? So eine Weltmeisterschaft im, was startet am nächsten Freitag? Nein, war ein Spaß. Das geht ja auch noch los.
Europa, ne?
Ja, ich Europa.
Ja. Aber wir sind ja schon Europameister.
Aber die, heißt ja Euro 2020. Ja. Das ist so ein veraltetes Produkt.
Das ist ja total, das ist so last year.
Ja.
Sehr gut. Männer, schön, dass ihr da wart. Daniel, Max, danke an Chris in der Technik. Danke, dass ihr dabei wart. Nächsten Montag gibt es uns natürlich, wie gewohnt, um 19 Uhr auch wieder live. Vielleicht mit Alexander Rösner.
Am Mittwoch haben wir noch eine schöne Sendung von uns beiden, ne? Am Mittwoch haben wir eine schöne...
Genau, ich wollte noch einmal sagen, es gab noch einen schönen Kommentar. Ladet doch mal Volker Schenk oder Jan Stecker am Sonntag ein zu Twitter. Das ist eine gute Idee. Also,
machen wir gerne.
Können wir auf jeden Fall mal fragen, weil dann können die auf Twitter Spaces auch noch mal erzählen, wie sie sich eigentlich vorbereiten auf eine neue Liga. Das ist sicherlich nicht ganz einfach, weil die Spieler sind nicht so bekannt wie in der NFL. Genau, und Mittwoch gibt es eine neue Folge Boulevard. Da geht es um Awards, wofür es in der NFL eigentlich alles Awards gibt. Da fällt mir ein, Max, dich müsste ich auch mal wieder für den Boulevard fahren.
Absolut. Ja, da geht was. Aber ihr seid auch ein starkes Team. Also ich gucke die Boulevards sehr gerne mit euch beiden. Ihr macht es gut. Mhm. Ihr braucht mich gar nicht.
Nächste Woche bist du
da. Ist okay, ihr braucht mich gar nicht.
Nächsten Montag bist du aber auch da, oder?
Ich bin nächsten Montag am Start.
Ja, siehst du, dann verabrede ich mich jetzt schon wieder für eine Folge Boulevard
mit. Das hört sich doch gut nach einem guten Plan an.
Vielleicht da gerne die Community kann nochmal Vorschläge machen, was sie mit Max im Boulevard gerne sehen möchten.
Oh ja. Vielleicht holen wir mal dieses Taktikboard wieder raus.
Uha.
Aber ist ja nicht so Boulevard.
Nee, das ist nicht so Boulevard.
Das ist so
aber
Taktik.
Vielleicht was mit eurer Busfahrt aus Nîmes.
Das ist Boulevard.
Das ist bei mir
hängen. Das ist Boulevard.
Das ist Boulevard, oder?
Das ist Boulevard, ja. Das ist, ja, da gibt's einige interessante Geschichten. Also gerade Nationalmannschaft ja sowieso. Da passiert immer so wahnsinnig viel. Und wenn die dann alle aufeinandertreffen, das ist Wahnsinn. Also das ist eine richtige Achterbahnfahrt. Das geht richtig los.
Ja, vielleicht machen wir mal Faszination deutsche Football-Nationalmannschaft.
Ja.
Können wir auch mal machen.
Können wir machen.
Wir können machen, was wir wollen. Das ist das Schöne.
Das ist das Schöne.
So, vielen Dank alles an klar. Euch. Das Wichtigste, bleibt gesund. Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Footballerei.